Kriegt er dynamisch eigentlich zugewiesen vom Internet-Provider. Und bei E-Mails ist dasselbe, also IP-Adressen werden gespeichert, die ganzen Mail-Server, die auf dem Weg sind, werden gespeichert und dann natürlich Zeitpunkt und Länge und sowas, wieder keine Inhalte, aber man bekommt ja schon sehr viel mit, wer mit wem kommuniziert, da sind manchmal Inhalte gar nicht mehr so wichtig.
So, jetzt erstmal was kurz zum Verlauf, wie denn dieses Gesetz überhaupt entstanden ist. Los ging das ungefähr 2005 im Februar, wo der 15. Bundestag, damals noch rot-grün, gesagt hat, Vorratsdatenspeicherung wollen wir eigentlich nicht und die Bundesregierung angewiesen hat, sich im EU-Rat auch so zu verhalten. Nun ja, EU ist in gewisser Weise demokratische Blackbox, wurde dann halt doch durchgesetzt, mehr oder weniger. Es wurde erst versucht, im EU-Rat eine Entscheidung zu treffen, aber am Ende musste man dann doch über das Parlament gehen, diese Richtlinie beschlossen wurde. Der 16. Bundestag, das war dann die Große Koalition, hat dann darauf zugestimmt, Bundesregierung erlaubt dazu zu stimmen und im Februar 2006, nach einem Jahr, war das dann sozusagen durch diese EU-Richtlinie. Und in Deutschland wurde dann am 9.11.2007 die Richtlinie in Bundesrecht umgesetzt. Es zeigt sich also, dass mehr als 2 Jahre Zeit war für Protest und dieser sich auch formiert hat. Und während dieser ganzen Zeit hat sich Schäuble auch schon so langsam als Feindbild aufgebaut.
Womit wir so ein bisschen zum Protest kommen, ich möchte noch kurz was sagen, was ich eben vergessen habe. Die Vorratsdatenspeicherung, also der Zugriff auf die Daten, der ist bei erheblichen oder mittels Telekommunikation begangener Straftaten erlaubt. Und da ist auch der Knackpunkt, also mittels Telekommunikation begangener Straftaten, das kann schon sein, wenn man einen Song runterlädt. Ich würde mal sagen, in diesem Saal sind wahrscheinlich wenige, die in dem Sinne keine mittels Telekommunikation begangene Straftat begangen haben. Von daher ist eigentlich dem keine große Grenze gesetzt. Genau, kommen wir zum Protest. Also Protest hat sich insbesondere dadurch gezeigt, dass sich Leute formiert haben, größtenteils im AK-Vorrat, also Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Da hat sich eben Widerstand gebildet, und zwar nicht nur auf technischer, sondern eben auch auf juristischer und politischer Ebene, was relativ wichtig war. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung war eben ursprünglich aktiv gegen die Vorratsdatenspeicherung, aber mittlerweile eben auch gegen die folgenden Überwachungsgesetze, die es so gab. Sehr wichtig war auch, dass sich viele Menschen dazu bekannt haben, dass sie da dagegen waren, und es gab eben eine Massenklage, eine Massenverfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, da gab es 34.939 Beschwerdeführer, was eine beachtliche Menge ist, und recht witzig sind eigentlich diese Fotos hier, die zeigen, dass da 12 Kisten von Aktenordnern, von Beschwerdeführern ins Bundesverfassungsgericht getragen wurden. Schon irgendwie so ein bisschen Eindruck macht, finde ich. Genau, letzte Sache, wichtig, Freiheit statt Angst. Also die Demo fand 2005 zum ersten Mal statt mit süßen 250 Teilnehmern. Hat sich dann relativ schnell zu einer sehr großen Demonstration entwickelt, die seitdem jährlich in Berlin stattfindet. Und da gab es einen Höhepunkt 2008, wo ungefähr 50.000 Menschen da waren.
Als Auswertung von diesem Protest gegen die Vorratsdatenspeicherung kann man sagen, dass sich eine sehr starke Community ausgebildet hat mit dem AK-Vorrat und anderer Infrastruktur, dass auch in der Bevölkerung ein gewisses Bewusstsein geschaffen wurde durch diesen starken Protest, dass Datenschutz eben jeden was angeht und dass jeder in gewisser Weise etwas zu verbergen hat, auch wenn es nur private Dinge sind. Aber wirklich abschließend kann man zu diesem Protest noch nichts sagen, weil die Verfassungsbeschwerden halt noch nicht endgültig erledigt sind. Die laufen noch. Das führt uns aber auch gleich weiter zum BKA-Gesetz. Da hat der Herr Schäuble mehr oder weniger seinen Wunschzettel geschrieben und der wurde dann relativ ungeprüft durchgewunken. Man sieht ja ziemlich stark, was hier alles passiert. Präventive Ermittlung ohne konkreten Tatverdacht, Bundestrojaner, Rasterschleierfahndung und so weiter. Es ist für jeden was dabei, also sehr schön. Und was auch sehr wichtig ist, die Kompetenzen von Landespolizei und Verfassungsschutz wurden hier sozusagen mehr oder weniger assimiliert. Und was eine sehr starke zentrale Polizeibehörde machen kann, das haben wir mehrfach in unserer Geschichte erlebt.
Genau, hier sehen wir nochmal, wie es begründet wurde. Wie immer mit der Gefahr terroristischer Anschläge. Also ich weiß nicht, wir haben seit ungefähr 15 Jahren keine Terroranschläge mehr in Deutschland gehabt. Ich weiß nicht, ob diese Gefahr wirklich so groß ist, dass man sagen kann, dann überwachen wir pauschal alle Kommunikationsverbindungen, wir speichern das auf 6 Monate und beschränken die Bürgerrechte im Prinzip aufs Schärfste mit so einem BKA-Gesetz, was also zum Beispiel Ermittlungen ohne konkreten Tatverdacht, das ist ja schon etwas, was relativ eindeutig verfassungswidrig ist, würde ich mal sagen. Das BKA-Gesetz, kurz mal zur Geschichte ein bisschen, ist seit 1951 schon in Kraft, seitdem gibt es wohl das BKA auch, und wurde aber am 12. November 2008 von CDU, SPD reformiert, was dann im Bundesrat scheiterte, zum Glück, und der Vermittlungsausschuss einigte sich aber leider dann nur auf einen Richtervorbehalt bei den Online-Durchsuchungen und hat dann keine weiterreichenden Veränderungen an diesem Gesetz beschlossen. Und genau, kommen wir zum Protest.
Der Protest hat sich gerade in der Hacker-Community und Internet-Community natürlich auf das, was man kennt, gestürzt, nämlich die Online-Durchsuchung bzw. den Bundestrojaner, der hier relativ bildlich dargestellt ist. Und das zeigt auch eine gewisse Tendenz, dass man diesen Protest personalisiert auf die Leute, die das beschließen. Dieser Bundestrojaner, den man hier sieht, besteht aus den Abgeordneten, die für das BKA-Gesetz gestimmt haben. Diese Tendenz hat sich dann noch weiter fortgesetzt auf eine Person, die wahrscheinlich jeder im Raum hier kennt, den Herrn Schäuble. Diese fast Markenname Stasi 2.0 hat sich herausgebildet, wurde dann auch im Protest gegen Vorratsdatenspeicherung und so weiter weiterverwendet. Und jetzt auch gegen das Zugangserschwerungsgesetz ist es ja immer noch eine Marke, die einfach zieht. Und dieser gesamte Protest wurde auch in die Proteste gegen die Vorratsdatenspeicherung eingegliedert. Es wurde auf diese Infrastruktur des AK-Vorrats und der Freiheit statt Angst-Demos zurückgegriffen und weiter ausgebaut. Aber es haben sich auch andere angeschlossen, zum Beispiel Journalisten und Ärzte, die halt ihr Berufsgeheimnis in Gefahr sehen. Und Journalisten, die ihre Informanten so nicht mehr schützen können mit diesen neuen Gesetzen. Es gab aber auch wieder eine Verfassungsklage von Bettina Winsemann, auch bekannt als Twister. Die ist aber immer noch nicht erledigt.
Genau. Zusammenfassend kann man eigentlich zum BKA-Gesetz sagen, dass es einen sehr starken Widerstand auf juristischer Ebene gab, wieder mal, also durch eben Verfassungsklagen, und dass an sich auch relativ wenig andere Proteste stattgefunden hat. Das war vereinzelt mal, aber nicht so stark wie bei der Vorratsdatenspeicherung, was eigentlich ein bisschen schade war. Und es ist vor allem irgendwie nicht gelungen, dass man viele Menschen darüber informiert, also gerade über den Bundestrojaner oder über die verschiedenen anderen Sachen, die da drin waren. Der Grund ist wahrscheinlich, dass es ein relativ abstraktes Thema ist, dass viele sich wahrscheinlich denken, naja, das betrifft mich nicht, das betrifft ja nur die bösen Leute, gegen die ermittelt werden. Da muss man sich aber mal klar machen, Ermittlungen ohne konkreten Tatverdacht sind eben jetzt gegeben. Und wenn man mal irgendwo laut seine Meinung äußert, dann kann das schon mal sein, dass man irgendwie im Fadenkreuz von Ermittlungen landet. Und das möchte ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie dann eventuell mal so eine Kamera in meiner Wohnung auftauchen könnte. Es gibt übrigens hier ein sehr schönes, sehr schöne Karikatur von Klaus Stuckmann dazu. Genau. Kommen wir zu einem anderen Thema, wo der Protest irgendwie recht gut gewirkt hat. Zwar sehr einseitig und so, aber es war relativ schnell wieder vom Tisch. Das ist der Nacktscanner, der bedient sich Röntgen- und Terahertzstrahlung und zeigt die gesamte Person nackt, um unter der Kleidung versteckte Gegenstände aufzuspüren. Das war dann noch relativ schnell wieder gegessen.
Das lief mehr oder weniger so ab, dass eines Tages in der Bild-Zeitung vom Nacktscanner die Rede war und mit diesem Begriff war das dann schon fast wieder erledigt. Kann sich jeder was darunter vorstellen? Ist jeder davon betroffen? Weil jeder, der fliegen will, hätte das Ding benutzen müssen. Und dadurch war in der gesamten Gesellschaft sozusagen Widerstand und dort konnte es nicht mehr durchgesetzt werden, weil einfach gegen den Widerstand der Gesellschaft Gesetze nicht durchgesetzt werden können.
Genau, dazu muss man auch sagen, dass der Widerstand in diesem Fall nicht nur aus bestimmten Kreisen kam, also irgendwie von Bürgerrechtlern oder Datenschützern, sondern dass der auch aus ganz anderen Richtungen wehte, also von der Kirche und von politischen Gemeinschaften und so, und das gerade deshalb, weil das eben auf eine relativ breite Abstoßung gestoßen ist, dass das relativ schnell wieder vom Tisch war, dieses Thema. Und es ist halt auch eine gut vorstellbare Problematik, im Gegensatz zu den ganzen Sachen, so Überwachung im Internet und sowas, jemandem zu erzählen, naja, wenn du jetzt surfst, dann wird eigentlich irgendwie der Großteil wird irgendwie protokolliert, was du machst. Das kann man sich irgendwie nicht so ganz vorstellen, aber wenn man da durch so eine Schranke geht und dann sieht, naja, der Beamte sieht da ein Bild von dir nackt, dann kann man sich das, glaube ich, relativ gut vorstellen. Ja, kommen wir zu dem Gesetz, wo wir dann sagten, naja, irgendwie so langsam müssen wir selbst mal aktiv werden. Das war dann das Zugangserschwerungsgesetz oder Zensurgesetz von Frau von der Leyen. Was es ist, wissen wahrscheinlich alle. Websites sollen über den S-Server der Internetanbieter gesperrt werden. Und das Problem dabei ist, dass eben nur die Seiten gesperrt oder verschleiert werden und nicht wirklich gelöscht werden, und das ist eben auf eine breite Ablehnung gestoßen. Und eine Sache, die ich noch herausgreifen will, ist, dass das BKA eben geheime Sperrlisten erstellt, was absolut nicht diesem dem Anspruch der Transparenz in einer Demokratie entspricht. Das heißt, dass man da im Prinzip gar keine Kontrolle darüber hat. Zwar wurde dann so ein zehnköpfiges Kontrollgremium eingerichtet, was irgendwie da so Pseudo-Kontrollen durchführen soll, aber irgendwie, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da der Bundesdatenschutzbeauftragte selbst sich durch irgendwelche Kinderporno-Links klickt, um das zu kontrollieren.
Jetzt noch mal kurz, wie das Gesetz zustande gekommen ist. Ein sehr interessanter Vorgang, finde ich. Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ursula von der Leyen, hat am 19. November 2008 in dem Hamburger Abendblatt gesagt, ich will einen Damm bauen gegen die Flut der Bilder. Also die Flut der Bilder, die euch bestimmt auch aufgefallen ist im Internet. Täglich kommen kinderpornografische Bilder auf einen Bildschirm, ohne dass ihr es wollt. Also nach 1086 Tagen, am 22. November 2005, wurde sie vereidigt, ist ihr dann aufgefallen, dass in ihrer langen Berufsbezeichnung irgendwo dann auch Kinderschutz vorkommen müsste. Und dass das 3 Tage vor der Wahl war, hat bestimmt überhaupt nichts zu bedeuten. Jedenfalls wurden dann erst die Zugangsprovider zu Verträgen mehr oder weniger genötigt, immer mit der impliziten Androhung, ja, wenn ihr jetzt nicht mitmacht, dann seid ihr für das aus. Das werden ja mal die Kunden gar nicht mögen. Und mit diesem Hintergrund, dass da schon was umgesetzt wurde, hat man dann auch das Gesetz durchgedrückt mit einem kreativen Gesetzgebungsverfahren. Naja, und bis jetzt ist es noch nicht umgesetzt, dass das wiederum was mit der Wahl zu tun hat, würde ich jetzt nicht gern hier sagen, weil das wäre polemisch.
Genau. Ja, zum Protest ist zu sagen, es hat sich der AK-Zensur gebildet, unter anderem mit Alba Freude und Skusi hier vom Skusi-Blog. Und die haben direkt mal eine coole Aktion gemacht, dass die sich die europäischen Sperrlisten genommen haben. Also ich glaube auch die von Australien, es kursieren ja jede Menge Sperrlisten jetzt im Netz. Und das ist natürlich auch ein negativer Teil im Prinzip. Wenn man so eine Sperrliste aufsetzt, ohne dass man die Seiten löscht, dann riskiert man eigentlich, dass die irgendwann mal leakt, irgendwo öffentlich wird. Und dann hat man praktisch eine Anleitung für Pädophile irgendwie quasi ins Netz gestellt. Die haben auf jeden Fall sich diese Listen genommen und einfach mal alle, die da drauf standen, alle Internetprovider angeschrieben, und tatsächlich war es so, dass nach 12 Stunden irgendwie schon 60 Sites gelöscht waren und relativ schnell da Erfolge zu erzielen waren, was ja eigentlich so ein bisschen auch zeigt, dass da die Polizei irgendwie versagt hat. Ich meine, wenn die das machen können, wieso kann das BKA das nicht? Das finde ich schon ein bisschen erstaunlich, dass dann irgendwie an anderer Stelle propagiert wird, ja, hier, wir tun was gegen Kinderpornografie, wenn wir Zensur einführen. Genau, also ein relativ wichtiger Punkt war natürlich auch die Petition, die 134.000 Menschen unterzeichnet haben. Das wurde dann zwar auch von diversen Politikern wieder heruntergemacht. So, das sind ja nur ein paar Klicks und so im Internet. Und im Endeffekt ist es aber schon so, dass man sich ja mit seinem Namen gegen dieses Gesetz ausspricht, was ja schon keine wirklich kleine Hürde ist im Endeffekt. Der Petitionsausschuss dazu wird allerdings erst in der kommenden Legislaturperiode besprochen, weshalb der keinen wirklichen Sinn mehr hat. Auch schön, schöne Aktion, gibt deiner Stimme ein Gesicht. Das war von Christian Baas hier von Morgis, der auch heute Abend noch einen Vortrag über Internetsperren hält. Da haben sich, glaube ich, 1200 Leute bereit erklärt, ihr Gesicht quasi, sich mit ihrem Gesicht oder mit ihrem Bild quasi öffentlich zu zeigen und sagen, ja, ich bin dagegen, und dann hat man noch irgendwie hier Sprüche dazu gehabt, so weshalb man denn dagegen ist. Das finde ich gar nicht schlecht, weil es so ein bisschen auch so eine Community-bildende Maßnahme ist, und das zeigt, naja, das sind nicht nur zwei, drei Klicks, wir sagen, wir mit unserem Gesicht quasi zeigen wir, dass wir dagegen sind. Weiterhin gibt es natürlich wieder Verfassungsklagen. Jörg Taus hat eine Organklage eingereicht, weil er meinte, dass das Gesetz im Prinzip verfassungswidrig ist, weil es nicht in die Kompetenzen des Bundes einspielt, weil es eigentlich Polizeigesetz sein sollte und das Polizeigesetz ja im Endeffekt Ländersache ist. Genau, dann haben Franziska Heine und der AK Zensur haben dann auch Verfassungsklage angekündigt, aber soweit ich weiß, ist da noch nichts passiert. Genau, und dann, wir haben dann auch ein bisschen langsam angefangen und haben ein Internetzensurspiel und einen Flashmob gemacht, dazu aber später mehr.
Und nun zur Auswertung dieses Protests. Im Grunde kann man sagen, es war sehr schwer dagegen zu argumentieren, weil es wurde einfach mit der Kinderpornokeule von der Gegenseite argumentiert. Ja, denk doch mal einer an Kinder, aber die Kinder. Und es wurde halt nicht auf die Argumente eingegangen. Man konnte mit Argumenten kommen, so viel man wollte. Es wurde einfach immer gesagt, ja, das ist aber unsäglich und da müssen wir doch was tun. Selbst wenn man gesagt hat, was man sonst tun kann, was viel besser wäre, was viel rechtsstaatlicher wäre, ja, aber die Kinder. Es wurde sozusagen einfach nichts auf die Leute, die sich damit auskennen, gehört. Und durch dieses komplexe und emotionale Thema war halt eine Organisation schwer möglich, auch wenn wirklich viele es versucht haben und weiterhin versuchen. Und die Klagen am Verfassungsgericht sind, ich glaube, man erkennt hier ein Muster, auch noch nicht entschieden, aber das dauert halt etwas. Nun sind wir mit dieser Rückschau zu Ende fertig, und jetzt kommt es dazu, dass ihr dran seid. Wie ihr sozusagen eine solche Sache organisieren könnt und erfolgreichen Protest machen könnt. Und das Erste, was man dazu sagen kann, dass man solche Marken bzw. Symbole hier aufbaut. Solche Sachen, wo jeder weiß, darum geht es, die man immer wieder zum Beispiel auch auf ein T-Shirt drucken kann, und dann immer, wenn man an jemanden vorbeiläuft und dieser ansatzweise weiß, worum es geht, muss diese Person sich damit auseinandersetzen. Da hat man hier die Zensur Sola Stasi 2.0 und auch sehr schön diesen Bundestrojaner, der hier verbildlicht wurde. Und das bildet natürlich auch in der Community ein gewisses Zusammenhaltigkeitsgefühl, wenn man diese Identifikationssymbole hat. Und was man auch noch sagen sollte, dieser Nacktscanner, dieser eine Begriff, hat auch schon viel verändern können.
Genau, weiterhin ist wichtig, dass man sich irgendwie gruppiert, also dass man sich vielleicht lokal auch gruppiert, dass man sich Leute sucht, die ähnliche Interessen haben. Das geht natürlich auch gut irgendwie bei Sachen wie den Datenspuren hier zum Beispiel. Ist zum Beispiel, kann man sich auch dann einer großen Organisation anschließen, AK-Vorrat ist da zu nennen natürlich, der CCC auch, die sich ja auch im Prinzip mit um Überwachungsthemen und Zensurthemen kümmern. Dann natürlich zu nennen der lokale Ableger C3D2, CCC Dresden, der ja hier dieses Event veranstaltet. Auch relativ interessant ist, dass der Föbut schon seit 1987 besteht, glaube ich. Das heißt schon sehr lange, der setzt sich mit dem Einfluss von technischen Neuerungen auf die Gesellschaft auseinander und hat auch ähnliche Argumentationen wie der Ackervorrat oder der CCC. Eine weitere Sache, die vielleicht nicht ganz so reinpasst, aber die wir trotzdem nennen wollten, ist glaube ich, ein Projekt vom Ackervorrat, das wir speichern nicht. Das kann man auf seine Website machen, beziehungsweise muss sich da natürlich anmelden, das ist ein Netzwerk, und muss dann sagen, wie man das werkstelligt, dass man nichts speichert. Also nichts speichern ist nicht richtig, aber man speichert nicht die IP-Adressen der Leute, die Seite besuchen, was ein eindeutiges Zeichen dafür ist, ja, wir respektieren, dass ihr eure Privatsphäre habt, wir respektieren, dass ihr anonym surft, wir wollen gar nichts über euch speichern, sondern wir lassen euch diesen Freiraum quasi. Weiterhin sind Kongresse zu nennen, also Chaos Communication Congress zum Beispiel oder die Datensporne. Ja, wie sollte eine Aktion sein? Also zum einen ist da frei zu nennen, also nicht nur frei für alle praktisch, sondern auf der anderen Seite, dass man auch das, was man so produziert, also zum Beispiel Flyer, die man produziert, Bilder, die man macht, dass man die unter eine freie Lizenz stellt. Das ist relativ wichtig, damit hinterher die Sachen auch quasi kommuniziert werden können, dass die übers Netz kursieren können, ohne dass es da irgendwie Probleme gäbe. Das ist hier zum Beispiel der Fall, das war eine schöne Aktion, fand ich, die sehr dezentral stattfand, in mehreren Städten vom AK-Vorrat. Da haben sie eben auch dieses Bild gemacht und haben es unter eine freie Lizenz gestellt, und deshalb konnte es eben von Wikipedia verwendet werden, von unterschiedlichsten Blogs verwendet werden und so weiter. Weiterhin sollte eine Aktion irgendwie provokativ und originell sein. Also man sollte sich irgendwie ein konkretes Thema natürlich heraussuchen und sollte dann natürlich irgendwie versuchen, eine Schwachstelle oder einen Kritikpunkt an diesem Thema sich herauszupicken und das dann möglichst provokativ irgendwie in eine Aktion zu packen. Also ich finde, das ist hier zum Beispiel ziemlich gut gelungen, dass man halt sagt, Vorratsdatenspeicherung, im Endeffekt kann man dann, wenn man auf diese Daten zugreift, was alles über jemanden herausfinden. Und das sind eben nicht nur Sachen, ob der jetzt irgendwie Unrechtes getan hat, sondern im Endeffekt können das auch sehr intime Sachen sein, also irgendwie, ob man jetzt eine Krankheit hat oder eine besondere sexuelle Vorliebe oder sowas, was einfach mal nicht irgendwie offen zugänglich sein sollte, sondern irgendwie einen Bereich der Intimsphäre ist. Genau. Weiterhin ist da zu nennen, bei provokativ und originell, eine Sache, die uns bei Freiheit statt Angst jetzt 2009 aufgefallen ist. Da ist so ein blaues, fluschiges Wesen rumgerannt, und das hatte ein Schild mit ich bin ein potenzieller Gefährder oder so, und ein Pfeil nach unten, und der hat sich dann bei jedem Bild, was so gemacht wurde, hinter die betreffende Person gestellt, was wir irgendwie nur mal nennen wollten, weil wir das ganz cool fanden.
Was auch noch ganz wichtig ist bei so einer Aktion, dass man sich bewusst ist, wen man ansprechen will. Ob man jetzt zum Beispiel Leute wie uns hier vorne, so Computerfreaks sozusagen, ansprechen will, oder ob man halt andere Menschen auch ansprechen will, weil eventuell ist es ja nicht sinnvoll, wenn man immer wieder bei in der Community drin hin und her pingt und sagt, ja, ich bin schlecht, ich auch, sondern man muss auch andere Menschen erreichen. Und da muss man halt eventuell auch mal einen seriöseren Stil einnehmen und auf die Zensur sogar verzichten. Wir haben das in unseren Projekten immer versucht und halt auch versuchen, einen Stil zu finden, der größere Öffentlichkeit auch anspricht und halt auch potenzielle CDU-Wähler eventuell zeigt, dass das schlecht ist, was da gerade passiert. Und was auch noch sehr wichtig ist, man muss versuchen, seine Aktionen gut zu kommunizieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Demonstration macht oder einen Flashmob, dass man die dann auf verschiedensten Wegen ankündigt, in irgendwelchen Mailinglisten oder so, oder auch auf Newsportale anschreibt, wenn man eine coole Aktion hatte und will, dass die weiter verbreitet wird. Weil immer, wenn irgendwie so eine coole Aktion irgendwo erscheint, irgendein Newsportal, auch wenn die Leute, die das veröffentlichen, sich nur denken, ach, das sieht ja cool aus oder so, aber das, was dahinter steht, interessiert mich nie, ist doch jeder Leser oder Betrachter dann wieder gezwungen, sich mit dem Hintergrundthema zumindest kurz auseinanderzusetzen, damit in Berührung gebracht. Das ist halt das, weshalb man das sehr gut kommunizieren sollte.
Genau, nächste Sache sind, dass man natürlich das hinaustragen sollte in die Welt, seine Anschauungen so ein bisschen. Das lässt sich relativ gut übers Internet bewerkstelligen, über Blogs. Da haben wir irgendwie mal ein paar Bekannte herausgenommen, zum Beispiel Datenspeicherung.de von Patrick Weyer. Dann Netzpolitik sollte jedem bekannt sein und der Blog von Mogis ist auch relativ gut in Bezug auf diese Internetsperren. Natürlich selbst sollte man auch irgendwie was dazu beitragen. Das kann man natürlich über einen eigenen Blog am besten oder halt, wenn es wieder Neuigkeiten gibt, dass man das über Identica oder Twitter macht. Das ist ja mittlerweile auch irgendwie ein Mittel, das relativ gut funktioniert. Und dazu möchte ich auch nochmal kurz sagen, dass auch wenn man irgendwie eine Aktion plant oder irgendwie was gemacht hat und da was Gutes, Produktives bei rausgekommen ist, dass es durchaus lohnenswert ist, dass man irgendwie mal ein, zwei Blogger anschreibt. Also wir haben das bei Gulli gemacht und wurden dann irgendwie angekündigt, beziehungsweise wurde darüber geschrieben, dann hat sich das ein bisschen weiter verbreitet über Fefe und Netzpolitik und das ist natürlich auch dann irgendwie nicht schlecht, wenn es dann weitere Kreise zieht, auch wenn es immer noch irgendwie in dieser Netz-Community, wie es genannt wird, irgendwie im Endeffekt bleibt.
An dieser Stelle wollen wir auch ganz dezent auf unseren eigenen Blog hinweisen. Dort haben wir natürlich auch Sachen angekündigt, wie den Flashmob und ausgewertet. Wir haben auch natürlich Fakten genannt, die zu dem Thema und allgemein Ideen rausgebracht in die Welt, damit man halt auch, was das Interessante ist an den Blogs, dass man halt eine Stelle hat, wo die Informationen immer weiter abgerufen werden können über das RSS, dass man halt mit seinem Feedreader automatisch mitbekommt, wenn es da was Neues gibt. Ansonsten kommt eventuell niemand wieder auf die Seite zurück und so hat man halt, ja, hier gibt es was Neues, guckst du dir doch nochmal an. Und was wir da auch angekündigt haben, Freiheit statt Angst, und da gab es auch ein kleines Video dazu, das haben wir dann damit eingebunden, was natürlich auch auf den nächsten Punkt hinweist, dass man unterhaltsame Dinge machen kann, dass man ein Video machen kann, wie du bist Terrorist.de, das alles sehr anschaulich zeigt und relativ kurzweilig ist. Und dadurch erreicht man auch wieder viel mehr Menschen. Weil, wie gesagt, wenn jemand damit in Berührung gebracht wird, dann muss er kurz drüber nachdenken. Mindestens kurz und eventuell schafft man es auch, dass diese Person dann länger drüber nachdenkt. Von Du bist Terrorist gibt es jetzt auch ein Nachfolgevideo, Rette deine Freiheit, das ist auch sehr gut gemacht. Dann ist natürlich in dieser Rubrik noch zu nennen die Zensursula-Songs, die dann eher Community-intern genutzt werden zur Moralisierung. Und die Big Brother Awards gehören auch in diese Kategorie rein. Dort werden Datenpannen und der Missbrauch von Informationen prämiert. Ein Negativpreis. Ich finde eine sehr interessante Aktion und da gibt es auch immer Berichterstattung und sensibilisiert halt für dieses Thema des Datenschutzes. Und was man auch noch nennen kann, politbash.org, dort werden einfach Zitate von Politikern reingenommen. Da sieht man halt, was die Leute teilweise wirklich denken, wenn sie mal kurz neben ihren Redenschreiber hinter sich stehen haben, was sie dann wirklich sagen. Und dort wird sowas gesammelt und es gibt auch heute Abend noch politbash.org, Jeopardy, wo dann solche Zitate erraten werden.
Genau, eine Sache, die wir eben selbst gemacht haben, ist dieses Internet-Zensurspiel. Das ist jetzt eher wieder eine Sache, die halt irgendwie natürlich intern, Community-intern ist, die wir aber irgendwie ganz witzig fanden. Also wir haben uns halt gedacht, die Sperrliste vom BKA, die ist halt geheim und irgendwie kann man nicht wissen, was die da draufpacken. Und dann haben wir gedacht, naja, dann wetten wir doch mal, was denn so zufällig auf diese Liste irgendwann mal gelangt und machen das mal öffentlich und bauen da mal irgendwie so eine Art Spiel raus. Und das ist eben dann dieses Internet-Zensurspiel geworden. Und das ist, glaube ich, irgendwie der Stand nach 2200 Leuten, die da abgestimmt haben. Was relativ interessant ist, finde ich, dass viele Leute denken, dass das eventuell Dinge gesperrt werden, die eigentlich erstmal nicht irgendwie unrechtlich sind und vor allem auch nichts mit Kinderpornografie zu tun haben. Ob das jetzt tatsächlich so kommen wird, das hofft man natürlich nicht, aber das kann durchaus passieren. Genau, relativ wichtig sind auch dann, um mal diese Grenze zu überschreiten, aus dem Internet ins reale Leben. Da ist wahrscheinlich der perfekte Übergang ist wahrscheinlich ein Flashmob, bei dem man sich halt einfach im Internet verabredet oder halt auch nicht im Internet, aber das funktioniert im Internet relativ gut über irgendwelche Newsgroups oder Mailinglisten oder sowas. Da wollten wir jetzt einen rausgreifen, dieses Grundgesetz lesen, das fanden wir ziemlich cool, dass eben sich viele Leute hingestellt haben am 60. Tag des Grundgesetzes und eben im Grundgesetz laut gelesen haben. Das ist in Berlin anscheinend dann zu einer kleinen Demo verkommen, wie man hier sieht, was aber ja auch gar nicht schlecht ist. Und einen eigenen Flashmob haben wir dann auch noch gemacht.
Das sind hier erst Bilder von diesem eigenen Flashmob. Bei dem Flashmob war so die Hintergrundidee, dass man veranschaulichen wollte, wie die Große Koalition unsere Grundrechte tötet. Das haben wir dann relativ direkt so umgesetzt. Wir hatten eine CDU und eine SPD, die dann so rumgerannt sind und nacheinander Leute, die mit Grundrechten beschriftet waren, gemeuchelt haben sozusagen. Die lagen dann so auf dem Boden, wurden noch mit Kreide abgezeichnet, um das nochmal dramatischer zu gestalten. Die CDU und die SPD sind dann über das Schlachtfeld ihrer Regierungspolitik gegangen, haben sich gefreut und am Ende waren dann einfach alle tot. Es war eine für uns auf jeden Fall coole Aktion. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Was auch interessant war, wir haben das hauptsächlich über unsere Kanäle, die wir so normalerweise nutzen, Mailinglisten und so weiter, angekündigt. Und viele, die dann da waren, also wir kannten eigentlich kaum Leute, die da waren, genau, mehr als die Hälfte kannten wir überhaupt nicht. Die haben dann auch einmal so gesagt, ja, ich habe es über Twitter erfahren, wie auch immer das da reinkam. Wir haben uns gefreut.
Kurze Ergänzung, das haben wir auch jetzt an einem öffentlichen Platz gemacht, wo viele Leute vorbeikommen, das hier in der Innenstadt vom Karstadt quasi. Das ist auch wichtig, dass man eben viele Leute erreicht. Da gab es dann auch viele Omas, die stehen geblieben sind und gefragt haben, was ist denn hier los? Und wir haben dann Flyer selbst gemacht und verteilt, die kann man übrigens auch gerne benutzen, findet man irgendwie den Link in unserem Blog. Wenn ihr selbst eine Aktion machen wollt, dann nehmt die, ist unter einer CC-Lizenz, könnt ihr benutzen.
Dieser Flashmob wurde dann auch nachgemacht, was wir jetzt erst in der Vorbereitung zu diesem Vortrag gefunden haben, beim Bildungsstreik, und wir sind ein bisschen sauer, dass wir nicht eingeladen wurden, aber naja, ist cool, wenn sich das weiter verbreitet. Das ist die Zukunft der Studenten liegt am Boden. Und der nächste Punkt, der dann übergeht, vorhin hat man es ja schon gesehen, Flashmob kann auch, wenn er zu groß wird, auch zu einer Demo werden, hier einfach zu Demos gehen. Das ist das Traditionelle, es ist einfach beeindruckend, wenn man dabei so viele Menschen mitläuft, sieht, so viele Menschen sind deiner Meinung, und das sind nicht nur irgendwelche Nicks im Internet, an die man sich eh nie erinnert und wo man immer denkt, ach, das sind doch die gleichen. Man sieht wirklich, wie viele Menschen das sind, die dieser Meinung sind. Und man erreicht natürlich auch viele andere Menschen. Das hier sind Bilder von Freiheit statt Angst 2009, da waren wir beide. Eine ziemlich große Demonstration, 15.000 Leute waren da, nicht ganz so viele wie letztes Jahr, aber immer noch ziemlich beeindruckend.
Genau, eine weitere Demonstration, die man mal nennen kann, ist, dass es eine Art Mahnwache gab an dem Tag, wo hier die Verträge unterschrieben wurden mit den Internetprovidern, hier Stichwort Internetzensur. Das war so halb eine Demonstration und so halb eine fast schon Flashmob. Oder künstlerische Aktion, weil Leute da Scheuklappen getragen haben. Das waren leider weniger als erwartet, was angekündigt wurde. Aber das wäre auch eine Sache, die irgendwie provokativ darauf aufmerksam macht. Ja, man sieht weg, man sieht nur in eine Richtung, man beachtet gar nicht die Umstände, sondern hier soll was durchgedrückt werden, was nicht dem eigentlichen Sinn entsprach. Und die zweite Demonstration, die auch relativ groß war noch, war dann am Tag des Gesetzes durchwinkens, wo dann auch einige Politiker da waren, die dann im Vorhinein gesagt haben, ja, ich stimme da dagegen, das finde ich scheiße. Genau, wie kann man jetzt... Genau. Eine weitere Sache, die man eben machen kann, ist, dass man versucht, direkt Einfluss zu nehmen. Also ich meine, alles andere ist ja fast eine indirekte Einflussnahme, indem man sagt, naja, ich gehe zu Demonstrationen und so. Man kann auch direkt Einfluss nehmen. Da ist auf jeden Fall Abgeordnetenwatch zu nennen, wo man die Möglichkeit hat, Politiker in Fragen zu stellen, was auch rege genutzt wird. Und es gibt auch sehr wenige bekannte Politiker, die da nicht Fragen beantworten. Und wenn man da Fragen richtig stellt, dann kann man auch durchaus interessante Antworten erwarten. Also ich meine, da ist ja schon vieles durch die Presse gegangen. Das bekannteste ist wahrscheinlich hier von dem Herrn Wiefelspitz, der gefragt wurde, weil er ja auch sehr extreme Meinungen hat zu Überwachung und zu Vorratsdatenspeicherung und zu DNS-Sperren, also dafür ist, ob er denn wisse, was DNS und TLD und solche Sachen bedeuten, ob er sich da kundig gemacht hat. Und seine Antwort war, damit kenne ich mich gar nicht aus, ich stamme nämlich aus dem letzten Jahrtausend, DNS, TLD, Gaga, Gogo, Tralafiti oder was. Also da kann man auch schon sehen, was da für eine Ignoranz teilweise herrscht, finde ich, wenn da solche Fragen so beantwortet werden. Genau, zweite Sache ist das Petitionssystem, was man durchaus auch nutzen kann, um Sachen voranzubringen, was natürlich nur Sinn ergibt, wenn man das wirklich propagiert, wenn man sagt, hier, ich habe hier eine Petition, die gegen das und das ist, ich hoffe, dass ihr das alle gut findet und dass ihr euch damit einsetzt, und so eine Petition ist ja bekanntlich am meisten ab 50.000 quasi erfolgreich und wird von einem Petitionsausschuss im Bundestag verhandelt.
Was man bei diesen Petitionen auch nicht unterschätzen sollte, jedes Mal, wenn man dann diese Petition propagiert, um wieder über diese 50.000 zu kommen, spricht man wieder Leute an, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, wenn auch nur kurz.
Ja. Also vielleicht sollte man sagen, die 50.000 spielen keine Rolle. Also es zählt, sobald ein Unterschrift da ist. 50.000 sind nur die Grenze, dass der Petent vor dem Ausschuss noch angehört werden darf. Oder muss es
noch. Genau, ja, richtig.
Ja, aber ja, das ist gut.
Das ist ja auch schon eine wichtige Sache, oder? Also ich meine, dann ist sie natürlich final erfolgreich. Aber selbst wenn irgendwie 1-2.000 Menschen sich einfinden, dann ist das natürlich auch schon super, weil sich zum einen diejenigen damit befasst haben und zum anderen gibt es dann andere, naja, hier, da gibt es zumindest 2.000 andere, die genauso denken.
Gut, eine dritte Sache, die wir hier noch vorstellen wollen, ist wirklich die absolut direkte Einflussnahme auf die Politiker. Wir haben uns gedacht, weil die Frau von der Leyen ja anscheinend nichts von Internetpetitionen hält, wo man einfach nur einen Klick machen kann, und könnte man auch einfach mal einen Brief an die Frau von der Leyen schreiben, schön handschriftlich, damit sie merkt, ja, wir haben uns dann richtig viel Mühe gemacht.
Waren fünf Seiten.
Maus hat das wunderhübsch abgeschrieben, sieht man ja auch im Bild schon. Und das ist halt... haben wir auch Argumente genannt. Das ist nicht so, dass es einfach nur plupp ist, was da steht. Das sind auch wirklich Argumente genannt. Wir haben auch diesen Fall aufgenommen, wo Frau von der Leyen behauptet hätte, in Indien gäbe es keine Gesetze gegen Kinderpornografie. Es gibt sie. In der Antwort, die wir dann bekommen haben, wurde zwar relativ schwach argumentiert, wieder die schlechten Online-Offline-Vergleiche, die man sofort auseinandernehmen konnte. Eine Auswertung gibt es dazu übrigens auch wieder auf unserem Blog, wo wir dann nochmal wirklich die Aussagen einzeln auseinandergenommen haben und argumentiert haben, weshalb das schlechte Argumentation ist, was da gebracht wird. Aber zumindest auf den Fall mit Indien wurde eingegangen. Es wurde gesagt, Frau von der Leyen hätte sich beim Botschafter von Indien entschuldigt, was wir auf jeden Fall begrüßen.
Genau. Nochmal abschließend, wie kann man Erfolg durch Protest erzielen? Also nicht nur, dass es kreativ sein muss, dass es offen sein muss, dass es möglichst viele Menschen erreichen sollte. Man kann das auf zwei Ebenen machen. Man kann eben sich an Politiker wenden, dass man versucht, Politiker zu überzeugen. Wenn das klappt, wenn man jemanden gewinnen kann oder wenn man eine allgemeine in der Politik einen Richtungswechsel so ein bisschen erreichen kann, egal über welche Plattform, dann ist das definitiv sinnvoll. Ansonsten kann man eben indirekt auch gehen, dass man sagt, naja, ich überzeuge einfach viele Menschen davon. Ich gehe raus in die Welt und erzähle, hier, guck mal, da läuft was verdammt schief. Das ist gerade deshalb finde ich auch irgendwie so sowas wie die Datenspuren echt schön, dass es zwar dann auch irgendwie ein Publikum, was zum großen Teil meistens schon sich für die Dinge interessiert, aber es immerhin schon mal ein etwas breiter gefächert als diejenigen, die man über Twitter erreichen würde wahrscheinlich. Genau, und das kann man auch, denke ich, ganz gut durch Medienpräsenz so erreichen. Also gerade, dass man viele Menschen anspricht, aber auch Politiker, die ja viel Zeitung lesen, dass man eben über die Offline-Medien versucht, etwas zu erreichen. Das kann sein, dass man irgendwie, wenn man tatsächlich sich irgendwie so ein bisschen einen Namen gemacht hat, irgendwie aus der Internet-Community, dass man in irgendwelche Talkshows geht und seine Meinung da vertritt. Oder dass man versucht, in lokale Zeitungen reinzukommen mit irgendwelchen Aktionen. Das ist meistens gar nicht so schwer, wie das ist, wie das erscheint, weil man ja im Endeffekt entweder man kennt jemanden dort oder es ist wirklich eine so gute Aktion, dass sie einfach mal in der Zeitung genannt wird.
Es ist einfach wichtig, in der Bevölkerung ein gewisses Problembewusstsein zu schaffen, dass man halt auch teilweise einfach sein Umfeld anspricht. Ja, es gibt da ein Problem, da möchte ich euch mal was drüber erzählen, dass man halt mehr und mehr, immer mehr Teile der Bevölkerung erreicht, dass man halt Menschen überzeugt. Ja, da läuft was verkehrt. Wir verstehen das sofort, aber es gibt halt Menschen, denen muss man das erst erklären, das ist klar. Und da zählt wirklich jeder Einzelne. Und es ist, was natürlich der Hauptgewinn ist einer jeden Protestaktion, wenn man es irgendwie schafft, dass man irgendein Politiker direkt das Thema auf seiner Agenda nimmt. Dass er sozusagen sagt, ja, das klingt gut, damit könnte ich Stimmen erreichen. Und das setze ich jetzt durch sozusagen. Und selbst wenn der Politiker da nie irgendwie an die Macht kommt, dadurch, dass er dann einen Wahlkampf gemacht hat, ist das auch schon mal ein Thema. Und das Gleiche kann man auch wieder einfach Lokalpolitik sagen. Dass man irgendeinen Lokalpolitiker anspricht, ja, das ist ein wichtiges Thema für mich und ich denke, damit könnte man was erreichen. Und wirklich abschließend möchte ich noch sagen, dieser gesamte Vortrag war jetzt ziemlich auf das Internet und die Überwachung ausgerichtet, aber es ist wirklich übertragbar. Was immer euch nicht gefällt, wo ihr denkt, nee, das geht so nicht, da müssen wir was ändern, kann man das übertragen. Zum Beispiel auf den Bildungsstreik war das übertragbar und ihr müsst wirklich aktiv werden.
Genau, abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass es schön wäre, wenn wir jetzt einigen Lust gemacht haben, vielleicht eine Aktion selbst zu machen. Vielleicht gibt es schon Ideen oder könnt auch gerne unsere klauen, das ist uns total egal. Das ist wichtig oder halt einfach, dass ihr euch denkt, naja, es ist jetzt irgendwie was in meiner Stadt passiert hat, was ich habe es irgendwie mitgekriegt, wahrscheinlich über das Internet, dass ihr da mitmacht und dass ihr da vielleicht Freude dran habt. Das ist dann auch, wenn sowas gut klappt, dann ist das auch recht schön. Genau, dann bedanken wir uns und wenn es Fragen gibt, dann Fragen.
Ja, hallo. Ich habe mal eine persönliche Geschichte über diese Übertragbarkeit. Und zwar war ich für knapp 22 Monate Leiharbeiter bei Infineon Dresden in der Linie, Schichtbetrieb. 12-Stunden-Schichtbetrieb für die das vielleicht nicht ganz kennen, geht nach dem Zyklus 2 Nachtschichten, 4 Tage frei. In der ganzen Linie gab es offiziell kein Internet. Und die Geschichte ist noch vor meiner Zeit dann passiert. Ich habe gestern mit einem ehemaligen Kollegen und besten Kumpel telefoniert, weil ich hatte das mal so zwischen den Zeilen aufgeschnappt. Es war eben auch heute so ein angeblicher pornografischer Vorfall. Und der hat mir das nochmal ganz konkret erklärt. Es geht da um leicht bekleidete Mädels, die da ein bisschen angeklickt wurden. Es ist ja auch immer so ein schwammiges Thema. Was versteht man jetzt unter Pornografie? Reden wir jetzt wirklich von Hardcore oder reden wir eben ja, von Mädels in Unterwäsche? Und ich denke, das ist schon ganz, ganz wichtig, da auch zu differenzieren. Es wurde so ein bisschen erstmal zum Vorwand genommen, um Kollegen zu denunzieren, um sie auch rauszuekeln, weil man irgendwie viele ungeliebte Menschen hatte. Und daraufhin ist man dann hergegangen und hat das leider als Vorwand genommen und hat das Internet aus der Linie komplett gesperrt, während das Büro weiterhin Netz hatte. So, das ist schon mal das eine. Zu meiner Zeit gab es also kein Netz mehr. Was man aber gemacht hat, das fand ich eigentlich auch ziemlich obskur. Es gab werktags immer so einen genannten Pressespiegel, der ins Intranet gestellt wurde. Pressespiegel ist im wahrsten Sinne des Wortes eine PDF-Datei, wo Zeitungsartikel eingescannt wurden. Natürlich Feuilleton und natürlich thematisch sehr stark zugeschnitten. Also nur Chipindustrie und nur ganz, ganz wenig. und November, ja, und November 2007, ich komme gleich zum Schluss, November 2007 kam die Meldung raus, dass Leiharbeiter entlassen werden sollten. Und kurz davor oder kurz danach war auch der weg. Also man merkt da in sehr kleinen Maßstab, wie das funktioniert. Das war einfach ein guter Vorwand, ein gutes Mittel, um die Leute ruhig zu halten. Die ganze Verhandlung auch mit den ganzen Rausschmeißen war dann ziemlich intransparent, das ist klar. Es sind kaum Infos rausgekommen. Und man sieht ja sehr, sehr gut, wie das dann benutzt wurde, weil man hört dann auch immer von Schichtarbeitern, gerade so im 12-Stunden-Schichtbetrieb, sie haben dann privat zu Hause nicht mehr so die Kraft, die Lust und die Laune, sich noch mit komplexen Themen auseinanderzusetzen. Also da sieht man auf einen, ja, mit ein paar tausend Mitarbeitern, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen kleinen Raum, was das dann im großen Raum mal bringen könnte.
Ja, okay. Also ich meine, wenn es da Proteste gibt, dann ist es ja durchaus zu begrüßen, aber das ist natürlich schade, wenn dann tatsächlich solche Denunzierungen dafür genutzt werden, um Mitarbeiter rauszuekeln.
Ja, hier hinten ist noch eine Frage.
Ja, ich fand euren Vortrag so ein bisschen Staatsbürgerkunde 2.0. Also ihr habt so ein bisschen erklärt, welche legalen Mittel man sich so bedienen kann, wie man eine Petition schreibt, wie man eine Demonstration macht, und dann braucht man ein Flugblatt, das steht dann halt im Internet. Und ich finde auch die Beispiele, die er aufgeführt hat, waren eigentlich allesamt Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Also Vorratsdatenspeicherung, Bildungsproteste, Internetsperren sind alles Sachen, die durchgekommen sind. Und ich würde, also ich kritisiere zum Beispiel am Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, dass es eine Ein-Punkt-Bewegung gewesen ist und dass es eben nicht versucht hat, sozusagen Anschluss zu finden an andere Bewegungen, an andere Kämpfe, bewusst nicht, und dass es auch ein nationaler Protest gewesen ist. Also ihr habt das selber eingangs erwähnt, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung eigentlich auf EU-Ebene eingesetzt wurde, und es gab ja nach der Demo letztes Jahr 2008 dieses Interview mit Schäuble in der Taz, wo er auch gesagt hat, ich verstehe gar nicht, was die Leute wollen. Die Vorratsdatenspeicherung ist eine europäische Richtlinie, wenn wir das nicht umsetzen, kriegen wir Sanktionen. Und das stimmt formal, nur hat er natürlich nicht dazu gesagt, dass er selber ein wichtiger Akteur ist auf EU-Ebene, also im Einsetzen solcher Richtlinien. Und dass das sozusagen bei diesen ganzen Protesten, sei es Internetsperren, Vorratsdatenspeicherung und so weiter, völlig außer Acht gelassen wird, und dass so auf nationaler Ebene bei der Implementierung dieser Richtlinien, man kann dann vielleicht noch darüber streiten, ob ein halbes Jahr gespeichert wird oder 3 Jahre wie in Irland.
Genau, das ist ja auch das, was wir vielleicht noch vergessen haben, aber was jetzt schon öfters genannt wurde, dass eigentlich der Protest früher stattfinden muss und eben auf internationaler Ebene, dass man eben nicht erst dagegen protestiert, wenn es bereits geschehen ist, sondern dass man schon früher anfängt, dafür Bewusstsein zu schaffen, und natürlich tatsächlich, dass man es nicht nur lokal macht. Also gerade sowas, was Vorratsdatenspeicherung und so angeht, da haben ja andere Länder ähnliche Probleme, und wenn man das so gestalten kann, ich glaube, ist auch der AK-Vorrat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen da, zumindest in Richtung Frankreich irgendwie hin geöffnet hat, ich bin da nicht ganz drin, auf jeden Fall ist es immer zu begrüßen, wenn man da irgendwie Verbindungen schafft, wenn man mal in Paris ist, dass man da irgendwo mal in Hackerspace geht oder irgendwie irgendwo zu Leuten, die vielleicht ähnlich denken wie man selbst, und dass man da Austausch betreibt.
Ja, also danke für euren interessanten Vortrag. Was mir ein bisschen noch gefehlt hat, bei der direkten Rede sozusagen, dass man auch wirklich direkt mit dem jeweiligen Bundestagsabgeordneten redet und hingeht zu der Person in seinem Büro und sagt, hier, pass mal auf, das und das passt mir nicht. Und ich meine, das setzt natürlich voraus, dass man sich selber ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und auch dem argumentativ ein bisschen was entgegenhalten kann, aber da kann man doch sehr stark Einfluss ausüben. Und also mir haben Bundestagsabgeordnete im Gespräch gesagt, wenn auch mehr Leute auf den zugehen, also da war so die Rede von 20 bis 30 Leuten, ist es für die ein Thema, was es dann wert ist, auch weit in die Fraktion reinzutragen und das auch weiter zu vertiefen. Also ich weiß nicht, wie weit das wirklich stimmt, aber ich denke, da kann man auch noch viel machen. Und gerade der CCC Dresden war das, glaube ich, die haben so eine, diese Diskussionsrunde gemacht mit den Landtagskandidaten. Das fand ich total toll, und ich denke, sowas müsste halt auch öfters gemacht werden.
Dankeschön. Sehen wir genauso.
So, machen wir jetzt noch eine abschließende Frage. Die Referenten stehen ja nachher dann noch zur Verfügung, auch den ganzen Tag über, weil die nächsten dann hier auch rein müssen. Kannst du eben nach vorne kommen? Wollte die Frage stellen und wiederholen.
Ja, ihr habt gerade, dass man öfters Petitionen jetzt über dieses Online-System macht. Ich weiß nicht, aber führt das nicht dazu, dass das irgendwie verbessert wird, dadurch, dass dann zu jedem kleinen, noch so kleinen Thema irgendwie eine Petition ins Netz gestellt wird?
Also ich persönlich denke, dass es nicht wirklich verbessert wird, weil halt die Petitionen, die wirklich wichtig sind, da gehen ja die Leute hin, da werden sie wirklich sich eintragen. Dadurch kann man das dann noch unterscheiden. Es gibt ja jetzt schon viele kleine Petitionen, die irgendwie auf lokaler Ebene gemacht werden. Die werden ja auch kaum beachtet, solange das Thema nie wirklich wichtig ist und sich da Leute zusammenfinden. Es ist halt dieses Schneeballeffekt, der dadurch entsteht und der, glaube ich, die wirklich wichtigen Themen dann auch weiterhin am Leben hält.
Ja. Da hinten war jetzt noch eine Frage, weil sie gerade noch gesehen hat, ihr hattet euch gleichzeitig gemeldet. Wenn du die Frage stellst, wiederhole ich so laut.
Ja, also habt ihr irgendwie Tipps, wie man Leute überzeugt, die Angst haben? Also es gibt ja Leute, die sagen, nee, ich komme nicht mit zum Selbstmord, das ist mir zu heikel, nehme ich meine Personalien auf, Geld als Verbrecher. Oder ich komme nicht mit zur Demo, weil ich dann in der Polizei zusammenklage. Ja, irgendwie glaube ich, dass
so die Sachen. So, willst du auf antworten oder?
Okay, ja.
Lass mal weiter.
Da gibt es ein sehr altes, sehr, sehr gutes Heftlein von der Roten Hilfe. Das heißt, was tun, wenn es brennt? Irgendwie 90% der Leute, wenn die das gelesen haben, fühlen sich danach deutlich sicherer. Also einfach mal so ein bisschen Demo-Einführungsworkshops. Was halt so die Linke, das radikale Linke seit Jahrzehnten macht. Da kann man auch mal fragen, die kommen auch gerne und spielen mit Nerds.
Also, ja, die Frage ganz kurz nochmal hier, kam gerade die Bitte, das zu wiederholen. Also, wie kann man Leute überzeugen, an Demonstrationen und Flashmobs teilzunehmen? Und die Antwort war, ein Heft der Roten Hilfe lesen. Was tun, wenn es brennt? Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, oder?
Um nochmal das aufzugreifen, das ist natürlich auf jeden Fall eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man erstmal sagt, auf einer Demonstration kann dir eigentlich nichts passieren. Also selbst als Freiheit statt Angst, dass da irgendwelche Polizisten irgendjemanden zusammengeschlagen haben. Wir waren ja auch da, wir haben nichts davon mitgekriegt. Das war irgendwie eine kleine Sache. Da muss man halt irgendwie sagen, hey, komm, das ist eine angemeldete Demo eigentlich, da passiert nichts. Und dass man eben vielleicht versucht, Leute da ranzuführen, dass man sagt, naja, wir gehen jetzt erstmal auf eine Demo und wenn dir das gut gefällt, dann wollen wir mal selbst einen Flashmob oder gehen mal zu einem hin.
Was vielleicht auch hilft, wenn man da so Bilder zeigt, wie friedlich das läuft und wie viel Spaß das machen kann, dass das eventuell auch Motivation ist, da über den eigenen Schatten zu springen und einfach immer wieder sagen, das ist was ganz Normales, das soll man machen, das muss man machen.
Genau. Außerdem hat man ja noch das Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht. Noch. Okay, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. War ein sehr interessanter Vortrag und ja, jetzt hat man vielleicht nochmal 2 Minütchen so zum Kurzluftschnappen, bevor der nächste Referent da ist. Sehr schön.